Hallo zu Winklers Weitblick ohne Michael Winkler, stattdessen mit mir, Christian Gombert, Fondsmanager der St. Galler Kantonalbank Deutschland. Titel heute, Rückblick Q1. Und da werden wir sehen, dass die meisten Aktienmärkte im Minus waren. Dementsprechend die Frage, lohnen sich Käufe aktuell? So, damit fangen wir an. Und wie gesagt, wir fangen an mit einem Rückblick. Hier haben wir mal aufgetragen, wie sich die Aktienmärkte im Month-to-Date, also im März, bewegt haben und Year-to-Date seit Jahresanfang. Wir konnten natürlich nicht den 31. als Stichtag nehmen, sondern wir haben hier den 30. genommen. Allerdings ändert das an dem Bild wenig. Wir sehen beispielsweise im DAX seit Jahresanfang minus 8%. Im März knapp 11% verloren. Das heißt also, die ganzen Kursgewinne von Januar, Februar wurden im März zerstört. Ähnliches Bild beim Stoxx 600, bisschen weniger hier das Minus im März. Aber auch der Schweizer Index mit einem ordentlichen Minus von fast 10%. Und das, obwohl der Schweizer Index ja eher defensiv ist über Nestle, Novartis und Roche. Wir sehen ein ähnliches Bild in Amerika, das hauptsächlich getrieben von den Tech-Unternehmen, die schwächer waren. Wir hatten ja das Thema Sektorrotation häufiger erwähnt, was wir heute auch wieder erwähnen werden. Also defensive Sektoren waren eigentlich gar nicht so schlecht. Der Diskursminus kommt vor allem aus dem Technologiebereich. Der MSCI Welt, ähnliche Kursperformance wie der S&P. Einziger Lichtblick, und das auch nur ein ganz kleiner Lichtblick, ist der MSCI Emerging Markets. Hier haben wir seit Jahresanfang 0,7% plus. Das ist natürlich sehr wenig. Auch hier haben wir gesehen, dass wir im März ein deutliches Minus von 12,3% gesehen haben. Also gerade die Emerging Markets, gerade die Märkte in Asien, die leiden derzeit unter der Situation um den Iran-Krieg. Dann schauen wir uns auch immer die Zinsen an. Hier habe ich die 10-jährige Bundesanleihe genommen und auch die 10-jährige Staatsanleihe in den USA. Wir sehen, dass wir hier eine Zinserhöhung haben von im März von knapp 40 Basispunkten, seit Jahresanfang von eher 20 Basispunkten. Also die Märkte diskutieren gar nicht, ob wir Zinssenkungen sehen, sondern sie erhöhen eher die Zinsen. Das hatten wir hier aber auch schon angesprochen. iTrax Crossover 5 Jahre, das dürfte den meisten wahrscheinlich nicht geläufig sein. Das misst so die Auswahlwahrscheinlichkeit von High Yields in Europa. Werte unter 100 sind optimal, sind gut. Werte zwischen 100 bis 300 sind eher normal. Das heißt, mit 102 bzw. 119 Basispunkten sind wir hier eher im normalen Bereich. Wir haben hier noch keine Panik beziehungsweise keinen Verkaufsdruck. Das würden wir eher bei 300 beziehungsweise Panik eher bei 800 sehen. Die Währung, wir tragen hier immer den US-Dollar und den Schweizer Franken ab. Hier wenig Bewegung. Vielleicht beim US-Dollar. Wir hatten 2025 eher einen schwächeren US-Dollar. Das hat sich jetzt gedreht. Größere Bewegung gab es dann beim Gold. Großer Rückgang im März, obwohl sich ja eigentlich wenig geändert hat. Wir haben eher noch mehr Unsicherheit über den Iran-Krieg bzw. Inflation gesehen. Da werden wir aber später nochmal drauf eingehen. Seit Jahresanfang Gold plus 4%, was sehr stark war, und das ist ja wenig verwunderlich, wenn die Straßenbahn muss, gesperrt ist, ist Öl. Öl hat im März 55% an Wert gewonnen und seit Jahresanfang sogar 82%. Da waren natürlich Themen wie Venezuela und die Vorbereitung auf den Iran-Krieg Themen, die auch im Februar positiv für den Ölpreis waren. So viel mal zum Rückblick. Und wir sehen, dass die Aktienmärkte doch eher schwierig waren in Q1. Wenn wir uns das Sentiment anschauen, CNN Fear and Greed, wir hatten den letzte Woche schon mitgebracht. Da waren wir bei 17. Wir waren stellenweise bei 11. Montag und Dienstag waren wir dann bei 13. Das heißt, wir sind weiterhin im ängstlichen Bereich, im extrem ängstlichen Bereich, wenn man sich hier antizyklisch verhalten will, sollte man langsam über Käufe nachdenken. Und das tun wir ja heute in dieser Folge. Ich habe heute Morgen nochmal nachgeguckt. Wir sind aktuell bei 15. Das heißt, weiterhin in diesem Bereich. Was jetzt zur letzten Woche dazu hinzugekommen ist, ist Inflationsangst, die so ein bisschen belastend sind. Die anderen Punkte, Iran-Krieg, Venezuela, Grönland-Frage, das habe ich einfach von der alten Folie übernommen. Wir hatten damals darauf hingewiesen, dass die Gewinnsaison Q4 eigentlich ganz gut war. Wir hatten ordentliches Wachstum gesehen. Dadurch, dass die Märkte gefallen sind, hatten wir eine attraktivere Bewertung. Heute wollen wir dann vor allem schauen, wie die Gewinnsaison in Q1 ausfallen sollte. Das machen wir dann direkt jetzt. Berichtssaison Q1 geht am 8.4. mit Delta los. Delta Airlines ist sicherlich ein sehr interessanter Wert. Wir haben das Thema Konsumentenschwäche bzw. Unsicherheit um den Krieg. Wir haben höhere Spritpreise. Nichtsdestotrotz, Delta hat im Vorfeld die Prognose schon angehoben. Profitiert ein bisschen davon, dass die Marktstrukturen oligopolistisch sind. Das heißt, dass die Märkte nicht so fragmentiert sind wie in Europa, dass Fluglinien höhere Margen oder höhere Yields verlangen können. Also das wird relativ spannend, die Zahlen am 8.4. zu sehen. Aber die eigentliche Berichtssaison beginnt natürlich mit den Banken. Die fangen dann an am 13.4. Für die USA wird aktuell ein Gewinnwachstum von 11-13% in Q1 erwartet. Das ist also, es ist zweistellig, es ist stark. Wir werden ein Umsatzwachstum von 7-9% wahrscheinlich sehen. Das heißt, wir haben hier einen positiven Margeneffekt, was ja immer positiv ist. Risiken, natürlich Geopolitik, allen voran Iran bzw. Öl. Wir werden sicherlich Nachrichten zu AI und AI-Kosten sehen. Und wir haben das Problem, dass die USA vor allem von den Magnificent 7 getrieben werden. Also der Index ist abhängig von einigen Großen. Worauf gucken wir? Wir gucken dann vor allem auf die Guidance, auf die Prognose. Wir sind mal gespannt, was mit AI-CapEx oder AI-Investitionen passiert. Wir können uns vorstellen, dass wenn die Investitionen angehoben werden, wird es negativ für den Markt gesehen. Wenn die Investitionen gesenkt werden, wird es auch negativ für den Markt gesehen. Also das wird spannend zu betrachten, was die Kurse dann machen. Margen hatte ich angesprochen. Eigentlich sollten wir eine Margenausweitung sehen. Wir haben natürlich auch eine Kosteninflation. Und zum Schluss ist dann auch die Nachfrage wichtig. Das ist das Bild in den USA. In Europa haben wir ein moderateres Bild. Wir haben nur 5-7% Gewinnwachstum, Umsatzwachstum 3-4, also auch hier eine Margenausweitung. Warum wir so wenig Gewinnwachstum verglichen mit den USA haben, liegt hauptsächlich daran, dass unsere Unternehmen oder die Schwergewichte eher defensiv sind und dementsprechend weniger stark steigen, aber dafür stetiger steigen. Insgesamt ist der europäische Markt günstiger. Also das heißt, die Erwartungen in Europa werden wahrscheinlich nicht so hoch sein und die Kursausschläge in Europa wahrscheinlich auch nicht so stark wie in den USA. So viel zur Berichtssaison. Wir hatten jetzt einen Rückblick gemacht. Wir hatten die Frage gestellt, lohnen sich Käufe? Und damit kommen wir mal zu den Rohstoffen. Über die hat man längere Zeit nicht gesprochen. Ich habe mal hingeschrieben, weiterhin oder wieder stark. Wir fangen mal an mit den Rohstoffen aus dem Bereich Industriemetalle oder Buntmetalle. Dazu gehören Aluminium, Zink, Nickel und Kupfer. Und wir müssen sagen, Aluminium, das habe ich jetzt auch fett unterstrichen. Wir werden da gleich nochmal einen Chart sehen. Aluminium sieht gut aus. Wir sind nah an einem Rekordniveau. Das, obwohl wir Unsicherheit um Wirtschaftswachstum, Inflation und Co. haben. Zink sieht eigentlich auch nicht schlecht aus. Hier hat man eine Korrektur im März gesehen. Es könnte so einen Turnaround geben. Gleichzeitig muss man sich fragen, wo der herkommen soll, weil die Nachfrage Bau und Automobil ja nicht besonders stark sind. Also deswegen da mal ein Fragezeichen. Was uns immer wichtig ist, ist Kupfer. Da müssen wir sagen, der Chart ist jetzt eher im Niemandsland, allerdings auf hohem Niveau. Unter den Buntmetallen sticht vor allem Aluminium hervor. Bei den Bulk-Commodities oder Schüttgut-Commodities ist Eisenerz zu erwähnen. Eisenerz ist tendenziell in Q4, Q1 stärker als in Q2 und Q3. Wir kommen jetzt in Q2. Eisenerz ist weiterhin auf einem hohen Niveau, also wir sind bei 100 US-Dollar je Tonne. Wenn man sich vorstellt, dass die Rio Tinto und BHP, also die australischen Produzenten, für etwa 20, 25 produzieren, heißt das, wir haben hier sehr, sehr hohe Margen. Dann Bereich Edelmetalle. Gold ist hier fett unterstrichen. Wir werden auch den Goldchart uns gleich anschauen. Eigentlich hat sich hier nichts geändert. Deswegen die Korrektur, die wir im März gesehen haben, würden wir vielleicht eher positiv sehen. Wir hatten in vorherigen Folgen mal auf das Gold-Silber- bzw. Gold-Platin-Ratio hingewiesen. Hier haben wir noch ein bisschen Platz. Das heißt, wenn Gold steigt, sollte Silber und Platin folgen. Letzte Gruppe sind natürlich dann die Energierohstoffe. Öl. Öl ist aktuell nachrichtengetrieben. Wir hatten es gesehen, sehr starker Move nach oben. Wir würden hier jetzt wahrscheinlich nicht neues Geld investieren. Zu den Produkten gehören auch, zu den Energieprodukten gehört auch Thermalkohle, was dann zur Verstromung genutzt wird. Thermalkohle ist sehr stark gestiegen. Das liegt hauptsächlich am Öl. Das hätte man auch für Uran unterstellen können. Allerdings im Uranbereich ist die Preisreaktion langsamer als in den anderen beiden Märkten. Uran ist auch weiterhin positiv von unserer Seite. Das heißt, es ist angesprochen, wir wollen uns mal den Aluminiumpreis anschauen. Das ist der Aluminiumpreis über ein Jahr. Wir sehen ganz rechts einen Balken oder eine Kerze, die ein bisschen höher ist. Das war ein Beschuss eines Schmelzers in Bahrain. Bahrain ist einer großen Aluminiumschmelzer. Hier wird vorerst dann kein Aluminium mehr kommen. Das hat so ein bisschen die Sorge um Lieferzuverlässigkeit geschürt und der Aluminiumpreis ist gestiegen. Was man so Aluminium wissen muss, ist, es ist ein energieteurer Rohstoff. Aluminium wird geschmolzen und dafür braucht man sehr viel Strom. Da die Strompreise weltweit auch eher steigen, wird die Produktion von Aluminium teurer und dementsprechend sollte auch der Preis steigen. Aluminium insgesamt sehr interessantes Metall. Es hat eine strukturelle Nachfrage. Das heißt, die Aluminiumnachfrage steigt so zwischen 4% und 6% im Jahr. Aluminium wird für Leichtbau benutzt. Aluminium wird für Verpackungen benutzt. Aluminium kann als Substitut für Kupfer genutzt werden, allerdings nicht bei den Preisen. Wenn man sich den Chart anschaut, wir sind jetzt auf dem gleitenden Durchschnitt der 38-Tage-Linie. MACD sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus, kann also hier ein Kaufsignal bilden, auch der RSI. Das heißt also, insgesamt Aussichten für Aluminium sind weiterhin ganz gut. Wir können das direkt investieren, indem wir Aktien wie Norsk Hydro, Norwegen oder Alcoa kaufen. Das sind beides Unternehmen, die im Aluminiumbereich größtenteils oder so 100% engagiert sind. Wir können das aber auch indirekt machen. Das ist eher unser präferierter Weg über Rio Tinto. Rio Tinto hat ein Bauxit-Aluminium-Geschäft oder über Glencore. Glencore ist im Marketing- bzw. im Trading-Bereich tätig und bewegt hier relativ große Summen bei Aluminium. So, das ist also der Rohstoff Aluminium. Jetzt kommen wir zum Rohstoff Gold. Ähnlicher Chart. Wir haben also im März unsere Korrektur gesehen. Wir sind auf die 200-Tage-Linie mal kurz aufgesetzt. MACD dreht vielleicht. Also charttechnisch kann das passen. Es hat sich aus unserer Sicht am Goldmarkt wenig geändert. Gold steigt, wenn Unsicherheit vorhanden ist, beziehungsweise kriegerische Auseinandersetzungen. Die haben wir. Gold kann steigen, wenn die Inflation nach oben geht, beziehungsweise bei Staatsverschuldung, auch diesen Punkt haben wir. Gold steigt, wenn die Zentralbanken kaufen und die Zentralbanken allen voran, die dem Westen nicht wohlgesinnt sind, kaufen weiter aus strategischem Interesse. Und was sich vielleicht verschlechtert hat bei Gold, ist, dass wir jetzt über steigende Zinsen sprechen, also steigende Opportunitätskosten und dass wir einen stärkeren US-Dollar haben. Das ist eher mal, dann kann man auch negativ interpretieren. Nichtsdestotrotz vom Chart her finden wir das hier interessant, das hier aufzuzeigen. Wir würden Gold, beziehungsweise ich kann ja hauptsächlich nur Aktien kaufen und keine Commodities. Wir würden es über die Miners kaufen, also die Minenunternehmen. Ich hätte statt Gold auch Platin mitbringen können, ähnlicher Chart. Wie gesagt, wir glauben, dass Silber und Platin ähnlich laufen wie Gold. Dementsprechend auch hier was Positives. Jetzt kommen wir mal zu den Unternehmen, die davon betroffen sind. Ich hatte ja schon anfangs gesagt, Rio Tinto hat indirektes Exposure zu Aluminium. Hauptsächlich profitiert Rio Tinto von Eisenerz und Kupfer. Das sind also die größten Ergebnisbeiträge aus diesen Bereichen. Nichtsdestotrotz, das Geschäftsfeld Aluminium-Lithium plus das nordamerikanische Aluminiumgeschäft bringen etwa 25% des operativen Gewinns in 2025. Und das kann natürlich dieses Jahr dann ein bisschen mehr sein, weil Aluminium halt einfach deutlich besser steigt als andere Werte. Wenn man sich Rio anschaut, auch ähnlicher Verlauf. Wir haben auf eine gleitende Durchschnittslinie aufgesetzt. Der MACD sieht nach dem Kaufsignal aus. Vom RSI haben wir ja auch eher Unterstützung. Wir haben ein 11er KGV. Das ist jetzt in der Historie von Rio Tinto eher fair bewertet, nicht günstig, nicht teuer. Wir haben eine Dividendenrendite von 5%. Allerdings ist die Dividende, die zweimal im Jahr gezahlt wird, die erste Dividende ist bereits bezahlt. Wir haben hier eine Marktkapitalisierung von knapp 120 Milliarden Pfund. Das heißt also, es ist auch ein Kauf des Sektors per se, wenn man Rio hier vorstellt. Wir hatten Jahresanfang eine interessante Rallye hier gesehen. Die Rallye, die Gewinne hat man mehr oder weniger abgegeben. Jetzt kann man auf die Gegenbewegung spekulieren. Was hinzukommt, ist, wir haben natürlich indirekt immer ein Hebel auf China, ein Play auf China. China ist aktuell recht still. Wir hören wenig Nachrichten. Wir haben jetzt die Woche gehört, dass ein PMI über 50 lag, also dass man wieder im Expansionsmodus ist. China hält sich aus den weltweiten Konflikten heraus. Vielleicht ist China einfach nach dem Iran-Krieg der lachende Dritte und profitiert stärker als andere Nationen. Dementsprechend, hier kann man ein Exposure nach China aufbauen. So, jetzt hat man Gold vorgestellt, dementsprechend hier auch eine Goldmine für uns, das Unternehmen neben Wheaton Precious, was die höchste Qualität im Sektor hat, Agnico Eagle. Agnico Eagle ist ein kanadisches Unternehmen, man fokussiert auf mittlere Minen. Diese Minen sind in Kanada und Finnland, das sind Länder mit sehr hoher, also mit guten Voraussetzungen für Mining. Dasselbe gilt aber auch für Mexiko. Mexiko ist ein gutes Mining-Land. Vielleicht sicherheitspolitisch jetzt nicht das beste Land, aber von der Mining-Seite sehr gut. Wir haben hier 3,4 Millionen Goldunzen, die im Jahr produziert werden. Förderkosten liegen bei 1500 US-Dollar je Unze. Das wird so der kritische Punkt bei der Berichterstattung. Diese Förderkosten, wenn die sehr stark steigen, werden wir enttäuscht, wäre der Markt enttäuscht. Wenn sie bei 1500 bleiben, kann man ja dann ausrechnen beim Goldpreis von 4500. Hätte man hier 10 Milliarden EBITDA oder operatives Ergebnis. Das KGV von 13 bis 14 ist für eine Goldmine eigentlich recht günstig. Als ich das Unternehmen erstmalig gesehen habe, das war in 2010, waren die KGVs noch bei 60. Das heißt also, die KGVs sind deutlich runtergekommen und in der Historie 13 bis 14 ist eher günstig. Diese Aktie wird nur dann funktionieren, wenn der Goldpreis sich erholt. Das ist aber unser Case. Wir hätten hier auch andere Unternehmen vorstellen können, beispielsweise Lundin Gold. Das ist ein kleinerer Förderer, aber da ist einfach das KGV nicht signifikant günstiger als bei Agnico. Dementsprechend haben wir uns hier auf den Qualitätswert fokussiert. Es passt eigentlich auch ganz gut, also wenn man sich jetzt die Charts anschaut, MACD vielleicht vom Kauf, RSI auch. Es passt ins saisonale Muster. Der Goldpreis ist meist um Ostern beziehungsweise Q1, Q2 nochmal stärker, so dass man hier einsteigen kann. So, das war der Bereich Mining. Wir hätten natürlich auch, und das haben wir ja in der Vergangenheit schon erwähnt, Cameco nochmal erwähnen können, Impala für Platin. Wir wollten jetzt mal zwei neue Unternehmen hier darstellen. Kommen wir zum sechsten Punkt, nämlich Sektorrotation. Das ist weiterhin das Thema. Das Thema deswegen, das Interesse verschiebt sich von KI Richtung Inflation. Inflation ist meistens ein Thema in Old Economy. Defensive Sektoren sind weiterhin Gewinner. Das sind die Versorger, das sind die Versicherungen, das sind die Telcos. Defensiv ist normalerweise auch, sind die Konsumwerte. Hier waren wir jetzt weniger auf der Kaufseite in den letzten Tagen, weil einfach die Frage nach Inflation sich zunehmend stellt. Nichtsdestotrotz muss man sagen, Konsumwerte sind historisch günstig und charttechnisch, das werden wir gleich sehen, sehen sie auch eher positiv aus. Pharmawerte sind aus unserer Sicht noch nicht durchgestartet, obwohl das auch ein defensiver Sektor ist. Hier hatten wir so in unserer Betrachtung den Shift von Fettleibigkeit zu großen Portfolien oder attraktiven Pipelines gesehen. Wir würden uns halt wünschen, dass da noch ein bisschen mehr kommt. Wir hatten jetzt Mining vorgestellt und sind dann auf defensive Sektoren gekommen. Das heißt, wir haben hier so eine Barbell-Strategie. Auf der einen Seite defensive Werte, die den Markt outperformen, wenn der Markt fällt. Und auf der anderen Seite dann Sachen, die am Anfang der Wertschöpfungskette stehen, beziehungsweise eher zyklisch sind. Und das ist der Bereich Mining. Und so denken wir, sind wir ganz gut aufgestellt nach vorne hin. Was nach wie vor keine große Rolle bei uns spielt, sind Technologieaktien. Hier sehen wir weiterhin den Abverkauf. Was jetzt neu sich herauskristallisiert, ist, dass gerade Unternehmen aus dem Bereich Speicherchips sehr stark gelitten haben. Aber auch Meta und Alphabet gehörten eher so den Verlierern in den letzten Wochen. Wir hatten ja mal den Call aufgemacht, Softwareunternehmen könnten interessant sein, auch von der Bewertung her, muss man klar sagen, das ist nicht bisher nicht aufgegangen. Und wir würden eher bei den defensiven Sektoren bzw. Mining bleiben. Das hatte ich ja schon gesagt, einen defensiven Wert bzw. einen Konsumwert habe ich mitgebracht. Das ist PepsiCo. PepsiCo bringt am 16.04. Zahlen. Jeder von uns kennt das Unternehmen Pepsi, also als Getränk. Das andere Geschäftsfeld ist Frito-Lay, das sind die Chips. Und Quaker, das ist ein Cerealiengeschäft. Die Aktie steht bei 16 bis 18 im KGV. Das ist jetzt mal für die Historie von dem Unternehmen normal. Was spannender ist, Dividendenrendite, fast 4% für einen Amerikaner, das ist ganz gut. Für Q1 wird ein Umsatz von 6% erwartet, ein EPS lediglich von 4%. Also ich würde sagen, dass die Erwartungen hier in dem Wert nicht besonders hoch sind. Was kritisch sein wird, ist der Ausblick zur Kosteninflation beziehungsweise dann zur Marge. Also das müssen wir dann abwarten. Charttechnisch finde ich interessant. Die Erwartungen sind moderat aus meiner Sicht. Ich hätte an dieser Stelle auch andere Unternehmen mitbringen können, beispielsweise Coca-Cola oder Nestle. Ich habe mich jetzt mal für Pepsi entschieden, weil Pepsi als erstes die Zahlen vorlegt. So, damit kommen wir zum Fazit. Wir hatten heute über Q1 einen Rückblick gesprochen. Wir haben gesehen, dass die Aktienmärkte eher schwach waren. Die Unsicherheit ist weiterhin hoch, drückt sich auch im Fear and Greed Index von CNN aus, der aktuell bei 15 liegt. Dementsprechend, das hatten wir ja auch die letzten Wochen schon gesagt, drängen sich Käufe wirklich auf? Fragezeichen. Wir finden, in bestimmten Bereichen kann man selektiv unterwegs sein. Das ist der Bereich Mining, der sieht aus unserer Sicht ganz gut aus. Wir hatten hier Rio Tinto und Agnico als Beispiel mitgebracht. Wir würden aber jetzt nicht alles nur in Mining setzen, sondern eine Barbell-Strategie machen, dass wir weiterhin die defensiven Aktien halten, plus dann eine zyklische Komponente. Und dementsprechend aus unserer Sicht, ja, man sollte langsam über Käufe nachdenken, es lohnt sich. Wir hatten über die Sektorrotation mal wieder gesprochen, die hilft uns insgesamt. Und im Basiskonsum haben wir PepsiCo vorgestellt. Das war's jetzt mal von meiner Seite. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich wünsche schöne Ostern und bis dahin alles Gute.